Ja, guten Morgen. Wir haben heute eine Geschichte in der Geschichte. Wenn ihr Bücher lest oder vielleicht Filme anschaut, gibt es ja öfters, dass es so eine Rahmenhandlung gibt. Es gibt eine Rahmenhandlung, dann kommt noch eine Geschichte in der Geschichte. Und so ähnlich möchte ich das heute auch machen. Das liegt aber daran, dass es die Bibel in dem Falle so vorgibt. Und dann mache ich das gerne. Wir kommen Karfreitag, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, das liegt noch vor uns, aber in dem, um was es heute geht, sind wir da schon drüber hinaus. Die erste Gemeinde hat sich gebildet und hatte viel Gunst bei den Menschen und sie wuchsen, der Herr tat viele hinzu. Und da gab es ja diese Situation, gab es ein bisschen Probleme in der Gemeinde, kleiner Rassismus, so die jüdischen Witwen wurden bevorzugt, die griechischen benachteiligt. Die Apostel haben gesagt, nicht gut, wie das läuft. Dass wir sollten uns aufs Gebet konzentrieren und auf die Verkündigung, nicht auf diakonische Werke. Dann haben sie 7 Diakone eingesetzt, einer davon Philippus und Stephanus und noch 5 andere. Von denen heißt es ja, dass sie von gutem Ruf sein sollten und voll Geist und Weisheit. Qualifizierte Leute, nicht C-Personal oder so irgendwas, sondern die Besten von Besten waren für die Suppenküche gedacht. Und Stephanus war auch dabei. Und dann geht's schon weiter, weil auf ihn fokussieren wir uns heute Morgen ein, in der Rahmenhandlung. Von Stephanus heißt es, er war ein Mann voller Gnade und Kraft Gottes. Und er tat große Wunder und Zeichen unter den Menschen. Also er fing in der Suppenküche an und dann geht es weiter. Da bleibt man aber so ein Start, ne? Gilt auch für uns, interessant. Diakon hatte angefangen und dann ein Mann voller Gnade und Kraft Gottes. Er tat Wunder und Zeichen in besonderer Weise unter den Menschen. Und schon geht's weiter. Er war dann wohl in einer Synagoge und da gab es Streit mit ihm. Haben sich welche angelegt, die Synagoge der Freigelassenen. Das sind jüdische Sklaven gewesen aus dem ganzen Umfeld da und das war auch nicht ganz homogen, also gab es auch eigene Synagogen für manche Gruppen, die sich da zusammengehalten haben und es gab Streit mit den Leuten aus der Synagoge der Freigelassenen. Worum es geht, wissen wir nicht, aber es heißt in Apostelgeschichte 6, Stephanus war ihnen weit überlegen, keiner von ihnen konnte an Weisheit und dem Geist, dem Stephanus, standhalten. Er überzeugte sie, er war stark durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir wissen, wenn dann manche Leute nicht weiter wissen und dann intellektuell vielleicht nicht weiterkommen oder wie auch immer, dann muss man sich auf andere Rezepte besinnen und dann geht's los mit Lug und Trug. Deshalb überredeten die Juden aus dieser Synagoge einige Männer, Lügen über den Stephanus zu verbreiten. Wir haben gehört, wie er gegen Mose und gegen Gott gelästert hat. Also es geht keine Nummer kleiner, das war das Maximum. Gegen Mose, den größten Prophet, und gegen Gott zu lästern, damit wird man ihm doch schon beikommen. Stephanus wird verhaftet, kommt vor den Hohen Rat. Kommt uns übrigens alles ein bisschen bekannt vor, oder? Aus der Karfreitagspredigt vielleicht oder Karfreitagsgedanken. Genau das gleiche Muster, ne? Falsche Zeugen und so weiter und so weiter. Das 8. Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden, spielte anscheinend damals in der Priesterschaft keine große Rolle mehr. Der Zweck heiligt die Mittel, wenn es darum geht, irgendwelche Leute rauszukegeln, die einem nicht ins System passen, dann auch gerne mit falschen Zeugen. Und diese Juden aus der Synagoge, die versetzen das ganze Volk, die Ältesten, die Schriftgelehrten in hohen Aufruhr. Er wird verhaftet, wie gesagt, dem Hohen Rat vorgeführt. Und die falschen Zeugen, die lügen dann und sagen, er hat abfällig über den Tempel gepredigt oder gesprochen, über das Gesetz Mose hat er sich lustig gemacht. Er hat gesagt, dass Jesus von Nazareth diesen Tempel in 3 Tagen abreißen wird und er will die Ordnung ändern, die Mose uns gegeben hat und so weiter. Das sind übrigens fast die gleichen Vorwürfe wie bei Jesus, ne? Immer dieses Missverständnis auch. Jesus hat nie gesagt, ich werde den Tempel abreißen. Er hat gesagt, ihr werdet den Tempel abreißen. Ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Aber das saß irgendwie bei den Juden, ne? Und dann kamen diese ganzen Voranschuldigungen. Und wie gesagt, die Parallelen zum Prozess gegen Jesus sind offenkundig. Und dann bekommt Stephanus, das muss man anerkennen, Raum, eine Rede zu halten. Eine Verteidigungsrede, könnte man sagen. Der Hohepriester sagt zu ihm, stimmt das alles, diese Anschuldigung. Und dann heißt es, und das Angesicht von Stephanus strahlte wie das eines Engels. Was muss das für ein Mann gewesen sein? Sein Angesicht, als er anfangen wollte mit der Rede, strahlte wie das eines Engels. Und Stephanus beginnt, und er beginnt sehr verbindend, und er sagt, liebe Brüder, ehrwürdige Väter. Also er knüpft an, er gibt sich mit hinein, obwohl er wahrscheinlich ein hellenistischer Jude war. Mir fällt gerade einer hin, sind auch welche, sorry. Mal ein bisschen umdrehen. Und er sagt, Brüder und ehrwürdige Väter, hört mich bitte an. Und er startet und er holt weit aus. So war das damals üblich. Und wir kennen das auch von anderen Verteidigungsreden bei Paulus und Ähnlichem. Er fängt bei Abraham an. Und dann geht es weiter über Isaak, Jakob, die 12 Söhne, die Stammväter, zu Josef, Jakob, die Söhne, die nach Ägypten kommen, Hungersnot, die Verheißung oder Aussage Gottes, ihr werdet 400 Jahre in Sklaverei dort sein. Und schließlich kommt er zu Mose. Das sind seine Gedankenpunkte, wie er die Geschichte Israels durchläuft. Und dann landet er bei Mose. Und Mose interessiert uns heute Morgen neben Stephanus als zweite Person. Er ist sozusagen die Geschichte in der Geschichte, weil Stephanus erzählt jetzt von Mose. Und ich finde das super spannend, weil über Mose kann man endlos viel lesen. 2. Mose, Buch, bis 5. seine Geburt, 2. Mose 2, bis 5. Mose 34, Moses Tod mit 120. Das sind wahnsinnige viele Details, was man da lesen kann. Ne? Und dann hier jetzt mal ein christusgläubiger Jude, der mal aus seiner Wahrnehmung die Geschichte von Mose in, sagen wir mal, 30 Sätzen erzählt. Und ich finde es sehr interessant und hilfreich, diesen Überblick mal zu bekommen, sich nicht zu verlieren in Details, sondern wie kommt das an bei einem jüdischen Menschen, wenn er das zusammenfasst? Und wie kommt das an bei einem christusgläubigen jüdischen Menschen, wenn er über Mose spricht? Was ist ihm wichtig? Was sind die Quintessenzen? Was hält Stephanus für bedeutsam, wenn er über Mose spricht? Wie ist die Geschichte auch tradiert, vielleicht überliefert? Wir wissen, dass der Hohe Rat war natürlich gut vertraut, letztendlich mit Details, so konnte auch Stephanus manches vielleicht ein bisschen überspringen. Aber wir bekommen sozusagen eine gesalbte Kurzfassung, einen Blick für Gottes Linien im Leben des Mose. Was mit Mose geschieht, wer er ist, was er tut, was er nicht tut, was ihm gelingt, was ihm misslingt und wie Gott mit Mose handelt, wie er ihn in seine Schule nimmt. Und interessant ist, das fällt gleich auf, dass Stephanus das Leben von Mose in 3x40 Jahre unterteilt. Das wird ja, wenn man die ganzen Kapitel lesen würde, vorne fällt einem das gar nicht so ganz klar auf. Aber in diesem Überblick, 3x40 Jahre, 40 Jahre ist ja auch eine Symbolzahl, eine Zahl mit Symbolkraft in der Bibel. Und wir gehen hinein jetzt in diese innere Geschichte von Mose, wie Stephanus sie uns erzählt. Die Ausgangssituation war, und das sagt er auch, das Volk war groß geworden in Ägypten und die Ägypter wurden langsam nervös und die hatten es ja eh schon versklavt und die Zügel wurden immer enger, stärker angezogen, Frondienste, Sklaverei. Und dann erzählt Stephanus, ein anderer Pharao bestieg den Thron Ägyptens, der nichts mehr von Josef wusste, die alten Geschichten, die Versprechungen, und er plante nur Böses gegen unser Volk, so erzählt Stephanus an seine Brüder im Hohen Rat. Er zwang unsere Väter, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, sodass sie starben. Die ihr Eltern seid, das ist eine schlimme Geschichte, oder? Wenn du dein 3 Monate altes Kind aussetzen sollst, damit es stirbt. So erzählt er es, ja. Er lässt dieses Schilfgürtel alles weg. Anscheinend nicht so interessant, nicht so wichtig. In diese Zeit, heißt es dann, wird Mose geboren. Und wir erkennen bei Mose diese 3 Phasen, 3x40 Jahre. Die erste Phase der 40 Jahre, Geburt und Ausbildungszeit. Mose wurde geboren und das heißt, er war ein schönes Kind oder ein angenehmes Kind vor Gott. Das heißt, Gott hatte schon einen Blick auf Mose geworfen, in die Berufung hinein. Die Pharaonentochter findet ihn bekanntlich und sie nimmt ihn an wie einen eigenen Sohn. Und Mose bekommt 40 Jahre Ausbildung vom Allerfeinsten. Er kommt ja an den Pharaonenhof und er wurde, so heißt es wörtlich von Stephanus, er wurde unterrichtet in allem Wissen der Ägypter. In allem Wissen der Ägypter. 1a, hoch ausgebildeter Mann. Er wuchs heran und Stephanus sagt, er wurde zu einem wortgewandten und tatkräftigen Mann in diesen 40 Jahren. Mose wächst heran am Hof der Pharaonen. Ob er glücklich war, das schiebe ich jetzt mal so ein als kleine Reflexion. Ich könnte mir vorstellen, für die Ägypter war er der Jude und für die Juden draußen war er der Ägypter. Versteht ihr, so ein bisschen identitätslos. Er hat zumindest auch nicht geheiratet in dieser Zeit. Vielleicht auch die Identität, wer ist denn nun eigentlich meine Familie? Seine Mutter, die ja da draußen irgendwo lebte, oder die Pharaonentochter, die ihn wie einen eigenen Sohn angenommen hat. Das muss man auch ganz klar anerkennen, ne? Wer bin ich eigentlich letztendlich? Mose hat nicht geheiratet, wie gesagt. Und nach 40 Jahren kommt dann eine Schnittstelle in seinem Leben. Die Pharaonentochter, seine Mutter, war dann ja zu ca. 60, sagen wir mal so. Also, und Mose ist dann 40. Und dann heißt es in der Erzählung von Stephanus, er bekam das Bedürfnis, nach seinem Volk zu schauen. Nach seinen Volksgenossen, nach den Juden. Er macht sich auf den Weg. Er beschloss, Apostelgeschichte 7, Vers 23, erzählt Stephanus, er beschloss eines Tages, seine Brüder und Schwestern aus dem Volk Israel aufzusuchen. Offensichtlich hat er vorher nicht viel Kontakt gehabt. Natürlich wusste er von der Unterdrückung, das hat ihn auch aufgeregt. Er sucht sein Volk auf und er macht es sich auf den Weg, erzählt Stephanus. Das ist ein interessantes Detail. Er macht es sich auf den Weg zu seinem Volk. Es steht nichts dabei, dass der Herr ihn berief und sandte. Mose beschloss, nach seinem Volk zu schauen. Er machte sich auf den Weg. Er hatte die besten Absichten. Und er hat sich auch gleich an die Arbeit gemacht, wie wir gleich hören werden. Hat er einen Ruf Gottes gehabt? Fragezeichen mal in unserer Runde. Ich würde sagen, die Voraussetzungen waren allerbestens. 1a Ausbildung, 40 Jahre in allem Wissen der Ägypter. Interkulturell aufgewachsen, ägyptisch, jüdisch, wusste alles, mächtig in Wort und Tat. Mächtig in Wort und Tat. Noch ungebunden, nicht verheiratet. Ja. Im besten Schwabenalter, sagen wir mal, gerade 40 geworden. Ne? Und wild entschlossen, etwas zu tun. Er macht sich auf den Weg zu seinem Volk und diese Missstände und diese Ungerechtigkeit, die erregen ihn, die machen ihn zornig. Er hat ein starkes Sendungsbewusstsein. Und Stephanus erzählt weiter, auf dem Weg zu seinem Volk sah er, wie ein Ägypter einen Israeliten misshandelte. Mose wird ihn zornig, und ihr kennt das ja, er rächt den Israeliten und er schlägt den Ägypter. Und Stephanus zieht hier gleich das Fazit, er nahm an, sagt er von Mose. Mose nahm an, dass seine Landsleute ihn nun erkennen würden oder erkennen würden, dass Gott ihn beauftragt hat, um sie zu retten. Aber sie taten es nicht. Der erste Tag in seiner Mission, ein Fehlschlag. Mord. Er dachte, er wird anerkannt als Retter, Undercover-Agent irgendwie so in einer Form, ne? Als Mythos Mose. Der hat die Enterbten und Entrechteten recht. Aber sein Volk erkennt ihn nicht an. Er sagt vielleicht, ich bin noch im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich habe nun mal so meine Methoden. Ich bin Spezialist. Kennst du das vielleicht in deinem Leben auch? Mal so eine Frage in unsere Richtung. Bist unterwegs in einer guten Sache, aber keiner versteht dich und deinen Auftrag. So wie Mose es ging, hast dich so eingesetzt, andere erschlagen quasi und keiner erkennt dich an. Mose nahm an, die Leute würden seine göttliche Berufung erkennen. Nein. Ich sag mal von mir aus dazwischen, ich glaube, da war auch keiner. Was für eine Enttäuschung am ersten Tag. Am zweiten Tag geht er wieder los, erzählt Stephanus. Er macht es sich wieder auf, zu seinem Volk, um Gutes zu tun. Und diesmal sieht er zwei Israeliten, die miteinander streiten. Und dann sagt er, so erzählt Stephanus, Er sah zwei Israeliten miteinander kämpfen, er versuchte Frieden zwischen ihnen zu stiften und sagte: Männer, ihr seid doch Brüder, warum streitet ihr und warum schadet ihr euch einander? Doch der Mann, der im Unrecht war, stieß Mose beiseite und sagte: Wer hat dich zum Herrscher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich vielleicht auch umbringen wie den Ägypter? Zweiter Tag, Mose steuert in ein komplettes Desaster hinein. Er war doch unterwegs, um seinem Volk Gutes zu tun und für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Ein Schock. Wer hat dich eingesetzt über uns als Herrscher und Richter? Willst du mich auch umbringen? Sogar geht es so weit. Keine Anerkennung, sondern Ablehnung. Seine Heldentat von gestern völlig falsch verstanden. Sein Friedensstiftungsversuch in diesem Augenblick völlig falsch verstanden. Mose wird sogar als Bedrohung angesehen. Mose realisiert: Ich habe in 2 Tagen alles ruiniert. Er muss fliehen ins Land der Midianiter. Die Israeliten mögen ihn nicht. Und von den Ägyptern wird er jetzt polizeilich gesucht wegen Mords. Und Mose über Nacht, bitte stellt euch das nochmal vor, er war vorgestern quasi noch am Königshof, ne? Flieht nach Ägypten, nach Midian, um dort unterzutauchen. Verfolgt von den Ägyptern, verleugnet und nicht anerkannt von seinem eigenen Volk. Nichts mehr mit großen Taten und mit großen Worten. Lebt als Fremder, so erzählt Stephanus in Midian. Vorher war er so prominent. Mose floh aus Ägypten, lebte als Fremder in Midian, wo auch seine beiden Söhne geboren wurden. Und dann beginnt die zweite Phase in Moses Leben, die zweiten 40 Jahre. Und die sind an sich schnell erzählt. Er hütet 40 Jahre lang die Schafe in der Wüste. Mensch, er wollte doch sein Volk retten. Meinte, ich bin im Auftrag. Erkennt ihr nicht, dass der Herr mich gesandt hat? Jetzt ist er 40 Jahre in der Wüste, um Schafe zu hüten. Nicht mal die eigenen, sondern die seines Schwiegervaters. Er hat nicht mal eigene Schafe. 40 Jahre in der Wüste. Und dann wird Mose inzwischen 80. Die zweite Dekade endet allmählich und er hat wieder eine Schnittstelle in seinem Leben. Vorher war es dieser Gedanke, zu seinem Volk zu gehen, als er 40 war. Jetzt ist er 80 und er ist in der Wüste unterwegs, Richtung Berg Sinai, Horeb, Berg Gottes. Und da sieht er diesen brennenden Dornbusch, ihr kennt das. Und der Engel des Herrn spricht ihn an, oder das ist identisch letztendlich mit Gott, oder vielleicht ist es auch Jesus, schwer zu sagen. Der Engel des Herrn, und der Herr sagt, ich fasse es kurz, weil Stephanus das auch ganz kurz fasst: Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Mose ahnt noch nicht, dass er wenige Jahre später wieder dort sein wird, um dem Volk Gottes, den Bund Gottes mitzuteilen. Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Wenn der Herr uns begegnet, müssen wir manchmal auch unsere Schuhe ausziehen. Die Schuhe unserer Erfahrung, die Schuhe unserer Meinungen, die Schuhe unserer Gedanken über unser Sendungsbewusstsein. Viele Schuhe haben wir manchmal auszuziehen, wenn der Herr uns begegnet in seiner Heiligkeit. Ziehe deine Schuhe aus, wenn der Herr dich anspricht. Du stehst auf heiligem Boden. Und dann sagt Gott zu Mose: Ich versichere dir, ich weiß es schon lange, ich versichere dir, ich habe das Leid meines Volkes in Ägypten gesehen, es ist mir nicht verborgen geblieben. Ich habe ihr Schreien gehört, sagt Gott zu Mose, und ich bin jetzt gekommen, um sie zu retten. Und jetzt ist auf einmal ein ganz anderer Sound da. Gott sagt: Ich bin gekommen, um sie zu retten. Nicht Mose, du mit deiner Mission vor 40 Jahren, Gott sagt: Ich bin gekommen, um sie zu retten. Und dann sagt Gott zu Mose: Nun geh, denn ich sende dich nach Ägypten. Jetzt kommt Gott, um zu retten, und jetzt beruft und sendet Gott. Das ist der große Unterschied. Dann erzählt Stephanus ganz locker weiter: Und so sandte Gott den Mann zurück, den vorher sein eigenes Volk abgewiesen hat. Vers 35, Apostelgeschichte. Die vorher gesagt hatten: Wer hat dich über uns gesetzt? Und der Engel, dem Mose erschienen war in dem brennenden Dornbusch, er setzte Mose ein als Anführer und Befreier seines Volkes. Vorher abgewiesen, nicht anerkannt, jetzt eingesetzt durch Gott persönlich. Ich denke, so muss es sein. Unsere Hingabe und unsere Leidenschaft allein reicht nicht aus. Wir brauchen auch das Mandat Gottes. Sonst gibt es ein Desaster wie bei Mose, als er alleine losging vor 40 Jahren. Es war alles korrekt bei ihm gewesen. Und jetzt war er gesetzt in seinen dritten 40 Jahren. 40 Jahre leitete er das Volk Israel durch die Wüste bis ins gelobte Land. Und es heißt von ihm, er tat viele Zeichen und Wunder. Wir wissen, er führte den Bund Gottes ein mit seinem Volk, die Gebote und so weiter. Und er lässt auch schon anklingen, dass es einen neuen Bund geben wird. Denn Mose sagt zu seinem Volk, Gott lässt euch ausrichten, ich werde dir, dem Volk, einen größeren Propheten einsetzen, als ich hier selbst bin, aus deinem Volk. Damit meint er Jesus. Mose führt das Volk Gottes 40 Jahre, bis er stirbt. Er stirbt kraftvoll, heißt es. Das hat der Stefan uns nicht erzählt, das füge ich hinzu, mit 120. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Was ein Zeugnis, diese letzten 40 Jahre. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn wir so diese Geschichte von Mose, wie sie Stephanus so in einem Überflug, in einer Kurzform erzählt und wir merken, dass sich die Dinge da deutlicher hinauskristallisieren, als wenn wir die drei Bücher Mose am Stück lesen müssten, mit tausend Details. Wir sehen auf einmal ganz klar die Abschnitte, 40 Jahre Ausbildung am Königshof. Desaster in eigener Sendung unterwegs, 40 Jahre Wüstenzeit der inneren Zubereitung des Charakters. Dann kommt der Anspruch und der Auftrag Gottes und dann kommen 40 Jahre Dienstzeit. Bist du im Willen Gottes unterwegs, in seinem Auftrag? Ich möchte sagen, gute Bildung allein, Ausbildung reicht nicht aus. Und die sichtbare Not, die zum Himmel schreit, reicht auch nicht aus. Und gute Ziele und beste Absichten reichen auch nicht. Leidenschaft und Tatkraft, kräftig in Wort und Tat, wie Mose es war, reichen auch nicht aus. Deine Mission, dein Auftrag, dein Gehen wird im Desaster enden, wie bei Mose. Du kratzt dich vielleicht am Kopf, verstehst die Welt nicht mehr, warum erkennt denn keiner, was ich vorhabe, warum versteht mich keiner? Aber auch wenn du scheitern solltest oder gescheitert bist, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Vielleicht ist dann eine Wüstenzeit dran. Ich glaube nicht 40 Jahre, vielleicht kürzer. Und dann kommt der Anruf Gottes zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben. Ich möchte eine Sache noch einfügen, die hat Stephanus nicht erzählt, aber die wissen wir aus den Mosebüchern. Als dann Gott kam, im brennenden Dornbusch, dann wollte Mose auf einmal gar nicht mehr richtig. Er hatte tausend Ausflüchte. Er hat diskutiert mit Gott. Er sagt, werden Sie mich anerkennen? Ja. Weiß doch, was vor 40, er hat ein Trauma quasi von damals noch. Ne? Und er sagt, Gott, nimm deinen Stab und er kann ein Wunder vollbringen und so weiter. Und was ich sehr interessant fand, Stephanus sagte doch, Mose war mächtig in Wort und Tat, in Wort und Tat. Und jetzt sagt Mose auf einmal, ich kann gar nicht reden. Versteht ihr? Ich kann gar nicht reden. Ja, und diskutiert mit Gott hin und her. Könnt ihr nachlesen in Mose, Gott wird zornig über Mose. Ich möchte sagen, wenn Gott dich dann ruft, wirklich in seinen Auftrag hinein, dann fang nicht an, mit Gott zu diskutieren. Dann musst du auch wirklich gehen. Weil dann kommen auf einmal, wenn es dann richtig prickelnd wird, dann kommen die ganzen Ausflüchte. Dann meinst du sogar, du könntest nicht mehr reden. Vorher war es so stark in Wort und Tat. Gott ist barmherzig und sagt, okay, kriegst du deinen Bruder mit, Aaron, er wird dich unterstützen, mit dir reden, für dich reden und so weiter. Staple nicht zu tief, wenn Gott dich dann wirklich sendet. Es gibt auch eine falsche Demut, das ist eigentlich ein bisschen Stolz letztendlich, ne? Oder Feigheit. Gott legt früh eine Berufung auf Mose. Gott hat Zeit, viel Zeit, auch für eine menschliche Ausbildung, 40 Jahre. Gott hat Zeit für eine geistliche Ausbildung, für eine Charakterschule. Und dann kommt sein Sendungsmoment in dein Leben. Nochmal, die wahre Dienstzeit war nur ein Drittel seines Lebens. Liebe Leute, die ihr heute Morgen da seid, vielleicht bist du im Drittel. Steuerst du das letzte Drittel deines Lebens an, so Pi mal Daumen? Hey, das ist noch, da ist noch Musik drin, versteht ihr? Vielleicht ist jemand da auch heute Morgen, den Gott im letzten Drittel seines Lebens, im dritten Drittel, positiver formuliert, im dritten Drittel seines Lebens nochmal berufen möchte. Das könnte ja so um 50, 55, 60 um den Dreh rum so sein, ne? So Pi mal Daumen. Gott sagt, hörst du mir zu? Zieh deine Schuhe aus mit deiner ganzen Erfahrung. Stehst auf heiligem Boden, wenn ich dich anspreche. Und ich rufe dich in meinen Dienst. Und ihr wisst ja, ich sage es nochmal, Mose hat einen gesalbten Dienst getan. Das war der Hammer. Viele Zeichen und Wunder. Geschwind zurück zu unserer Rahmenhandlung. Das war ja die Geschichte in der Geschichte, die Stephanus erzählt hat. Wie ging es mit Stephanus dann weiter? Wir waren in seiner Rede, er hat erzählt, er hat dann noch weiter erzählt, das bringe ich jetzt alles gar nicht. Stephanus geht, wird nämlich auch so ein bisschen Vergleich ziehen, oder diese zwei Helden Gottes nebeneinander stellen, Mose und Stephanus. Stephanus geht im zweiten Teil seiner Rede, muss ich sagen, zum Angriff über. Er sagt, starkköpfig seid ihr, ihr vom Hohen Rat. Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr seid taub für die Wahrheit. Hört doch auf, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen. Eure Vorfahren taten es, und ihr tut es wieder. Nennt mir einen einzigen Propheten, den ihr nicht umgebracht habt oder verfolgt. Stephanus zieht jetzt hier richtig vom Leder. Das ist nicht gut für ihn letztendlich. Ne? Aber er sagt die Wahrheit. Wie ist die Reaktion des Hohen Rates, der ganzen Priester, der Schriftgelehrten, die über ihn ja letztendlich zu Gericht sitzen? Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer in maßlose Wut. Sie schäumen vor Wut. Aber Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickt unverwandt zum Himmel und er sieht die Herrlichkeit Gottes und er sieht Jesus auf dem Ehrenplatz neben dem Thron Gottes sitzen. Zur Rechten Gottes. Und er sagt es auch. Ich sehe den Himmel offen. Ich sehe den Menschensohn zur Rechten Gottes. Mit leuchtendem Gesicht. Und hier prallen die Welten aufeinander. So fromm die Juden da waren. Ne? Verlogen letztendlich. Ihr wisst das, die falschen Zeugen. Ne? Sie schäumen vor Wut. Sie hielten sich die Ohren zu. Schrien mit lauter Stimme. Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Sie lehnen das Christuszeugnis ab, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und sie steinigten ihn. Ich habe in der Karfreitagspredigt gesagt, es war ihnen ja gar nicht erlaubt, römischer Zeit Todesurteile auszuführen oder letztendlich auch festzulegen und zu vollstrecken. Ich muss eigentlich fast davon ausgehen, dass es letztendlich ein Lynchmord war. Sie haben ihn gelyncht vor der Stadt. Stephanus. Der Philosoph Blaise Pascal hat mal gesagt, nie tun Menschen Böses so gründlich und so glücklich wie aus religiöser Überzeugung. Das ist ein giftiger, böser Satz, aber total wahr. Nie tun Menschen Böses so gründlich und so glücklich wie aus religiöser Überzeugung. Das hat Stephanus erlebt. Während sie ihn steinigen, betet Stephanus und es erinnert an die Worte unseres Herrn. Herr, Jesus, nimm jetzt meinen Geist auf. Und er sagt auch noch, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Kennt ihr diese Worte vom Kreuz? Jesus fast genau gleich gesagt. Deine Hände übergebe ich meinen Geist. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus hat diesen Geist des Jesus, Christusgeist, komplett in sich. So stirbt er mit diesen Worten. Vergib ihnen oder rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und Herr, nimm meinen Geist auf. Nicht auf. Nimm meinen Geist auf. Das schöne Sterbegebet letztendlich. Der Jünger ist nicht größer als sein Meister, hat Jesus selbst gesagt. Trotzdem muss ich sagen, sind Gottes Wege schwer nachvollziehbar, oder? Warum, Stephanus? Die Gemeinde hat doch sicher auch gebetet. Wir haben erlebt, wie Petrus befreit wurde von Engeln. Wir haben erlebt, wie Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat bestehen konnten. Und Stephanus wird gesteinigt. Ein aufstrebender Evangelist, ein Mann voller Zeichen und Wunder, voll Heiligen Geistes. Er war ein Bindeglied zwischen den jüdischen und hellenistischen Juden, hat ein dienendes Herz gehabt, ein Diakon. Voll Weisheit, voll guten Rufes, voll Heiligen Geistes, ein leuchtendes Gesicht, so war er erfüllt. Und diese Gesinnung, Herr, vergib ihnen. Wie Mose könnten wir sagen, ein 1A-Mann. Die Gemeinde hat sicher auch gebetet. Und doch hat Gott dieses Gebet offensichtlich nicht in der Form erhört, wie wir es erwarten würden. Ich kann es nicht erklären. Strategisch meines Erachtens falsch. Wie kann man so einen vielversprechenden Apostel steinigen lassen von einem Mob? Aber die Wege des Herrn, das sage ich nicht leichtfertig, sind unergründlich und irgendwie wunderbar. Mit der Steinigung des Stephanus, der erste Märtyrer, beginnt die Verfolgung der Gemeinde. Vorher war sie ja hoch angesehen. Und durch die Verfolgung beginnt dann auch die Zerstreuung. Und da werden dann die Worte Jesu wahr. Das Evangelium wird gepredigt werden dort und war immer weiter hinaus bis in die ganze Welt. Eventuell musste auch die Gemeinde da irgendwie immer beschleunigt werden durch Verfolgung und Zerstreuung. Eine Deutung, aber sie ist mager. Ich kann es nicht erklären. Wären wir bereit, für Jesus Christus zu sterben? Mein Leben ist Christus. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Geben wir uns so hinein in Gottes Wege, auch wenn sie unverständlich sind. Sei es wie bei Mose. Beides 1A-Typen, definitiv. Ne? Stephanus, Mose. Gottes Wege sind immer gut, aber manchmal sehr rätselhaft. Seine Gedanken sind weit über unseren Gedanken. Und wir können ihn auch mit unseren Gebeten letztendlich nicht steuern. Obwohl er sie sehr schätzt und auf sie hört. Wir können Gott nicht steuern. Stephanus hätte noch so einen wunderbaren Dienst vor sich gehabt. Aber er sah den Himmel offen stehen. Das ist viel wichtiger. Als Stephanus gesteinigt wurde, haben sie ja ihre Mäntel abgelegt, die Zeugen, bei einem jungen Mann, damit sie besser zuschlagen konnten, sagen wir mal so, im übertragenen Sinne. Und dieser junge Mann hatte Gefallen am Tode Stephanus. Ihr wisst, wie der junge Mann heißt. Ne? Das war Saulus. Da wurde Paulus draus. Gottes Wege sind wunderbar. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Wenn deine Anliegen gut sind im Reich Gottes und du brennst, du bist super ausgebildet, du siehst die Not, du willst los, geh erst, wenn der Herr dich beauftragt. Sonst endest du wie Mose in einem Desaster. Du wirst nicht anerkannt. Es geht komplett daneben. Du bist hinterher isoliert. Rausgekickelt. Warte, bis du dein Dornbusch-Erlebnis hast, der Herr dich ruft und sagt, jetzt sende ich dich. Jetzt gehe ich auch mit dir, weil ich es will. Und dann diskutiere nicht mit dem Herrn. Verstehst du? Sonst wird er zornig, lieber Mose. Dann geh. Ja. Und wie dann deine Karriere sozusagen ausgeht, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht bist du 40 Jahre noch im Dienst, gesalbt, voller Zeichen und Wunder. Vielleicht ist es auch nur ein kurzer Weg, wie bei Stephanus. Aber Gott ist immer richtig und Gott ist immer gut mit dir unterwegs. Ich möchte dich segnen heute mit diesen Gedanken. Ich hoffe, es war was dabei, was dich anspricht, was dich bewegt. Und wenn es das dritte Drittel deines Lebens ist, das Gott dich senden möchte. Amen.